Grüß euch und herzlich willkommen zur neuen Folge von Mission Future, der Podcast mit Ideen für morgen und Mut für heute. Denn unsere Zukunft wartet nicht, sie beginnt und wir können sie gestalten. Du hörst in diesem Podcast großartige Menschen, Impulse, Anregungen und Lösungsvorschläge, wie wir unsere Zukunft gestalten können. Weil ganz ehrlich, ich lasse mir die Zukunft nicht mehr schlecht reden. Viel Spaß bei dieser Folge. Liebe Mission Future Crew, bevor es jetzt losgeht mit der neuen Folge, kurz noch ein paar einleitende Worte, weil das bei unserem Gespräch nicht ganz klar rüberkam. Klaus Buchreutner ist der Gründer von Fresh und Gründer und Geschäftsführer von Das Merch. 2024 hat er sich operativ bei Fresh zurückgezogen und an seine Kollegin Michaela und ihren Mann Valentin Geiseder übergeben. Fresh ist eine faire Fashion-Marke für jeden Tag. Klaus konzentriert sich jetzt also seit 2024 darauf, die Werbemittelwelt fairer und nachhaltiger zu machen mit Das Merch. Merchandise individuell gestalten, nachhaltig und fair produzieren in Europa. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Grüß euch und herzlich willkommen, liebe Mission Future Crew. Heute, ihr seht es vielleicht an die Fenster, wieder mal in der Tabakfabrik. Und ich rede jetzt gar nicht lang herum. Ich werde euch den nächsten Gast vorstellen. Und zwar Klaus Buchreutner. Er ist Unternehmer aus Linz und sein Herzensthema ist faire und nachhaltige Textilprodukte. Angefangen hat alles in einem kleinen oder nicht so kleinen Skatershop in Everding. 2012 wurde dann von dir Fresh gegründet und die Textile werden tatsächlich in der EU produziert. 2017 ist das Merch dazugekommen. Das ist ein B2B für nachhaltigen Merchandise. Und wichtig ist, Klaus, vor allem, was ich jetzt für mich herausfinden durfte, faire Arbeitsbedingungen, transparente Lieferketten und ökologische Nachhaltigkeit. Lieber Klaus, ich freue mich riesig, dass wir heute bei euch drehen dürfen. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
Ja, danke auch für die Einladung. Finde ich auch sehr schön und charmant, dass der Podcast immer zu uns kommt.
Ist das normalerweise nicht so? Musst du immer irgendwo anders hin?
Ja, schon sehr oft.
Cool. Also ich freue mich ja vor allem auch, wenn ich meinen Zuhörerinnen und Zuhörer, ergo Zuseherinnen, auch so ein bisschen eure Atmosphäre mitzeigen darf. Und das sieht man ja bei euch sehr, sehr gut an all den Produkten. Aber zu dem kommen wir noch. Was ich jetzt für dich mitgebracht habe, ist ein Zitat und ich würde gern wissen, was du dazu sagst. Und zwar, wer nicht an die Zukunft denkt, der wird bald große Sorgen haben. Was sagst du dazu? Kannst du mit dem?
Ja, also wenn man sich ein bisschen mit der Klimakrise beschäftigt, dann denkt man wahrscheinlich auch an so Dinge wie gewisse Kipppunkte, die es einfach wissenschaftlich bewiesen gibt, sprich, wenn ein gewisser Teil vom Arktis-Eis geschmolzen ist, dann ist es einfach nicht mehr umkehrbar und die Meereserwärmung geht dann einfach viel, viel schneller, weil einfach in den Sommermonaten viel mehr Eis schmilzt, das sich dann in der Winterzeit nicht mehr regeneriert. Und deswegen, ja, also wenn wir nicht in die Gänge kommen bei dem Thema Klimawandel, dann werden wir wo landen, wir vielleicht nicht mehr, aber unsere Nachkommen, wo man dann wirklich vielleicht nichts mehr machen kann.
Jetzt hast du dir ja irgendwann einmal gedacht, so und jetzt mache ich was, jetzt möchte ich irgendwo auch eine Veränderung sehen und diese Veränderung auch für mich leben. Und ich finde es total spannend, denn wir hören momentan viel über Fast Fashion. Alle sind nur auf Kaufen und wieder wegkauen und keine Ahnung was. Und produziert wird sowieso irgendwo. Wo war dein Punkt, wo du dir gesagt hast, ich bin jetzt so verrückt, weil ich das so sagen darf, und steige in dieses Geschäft ein?
Ja, ich bin eigentlich ganz zufällig zu dem Modethema gekommen. Habe die ersten 15 Jahre meines Lebens oder 16 Jahre meines Lebens nicht recht viel mehr damit zu tun gehabt, wie so jeder andere auch. Aber dann hat mein Bruder mit der Unterstützung von meiner Familie einen Sketchup in Everding aufgesperrt und ich bin da, war da gerade in den ersten Hacken, bin da halt voll reingerutscht in das Thema. Gerade mit dieser Verbindung, dass ich in den Tag gegangen bin, weil mich die wirtschaftlichen Themen schon immer interessiert haben, hat es einfach sehr, sehr gut dazu passt. Ich war dann fast jeden Tag nach der Schule im Sketchup, beziehungsweise vor allem auch habe dann Samstage oder in die Ferien dort gearbeitet und habe den dann auch von meinem Bruder übernommen. Und irgendwann war ich halt in der Situation, da haben wir dann schon eine zweite Filiale, habe ich dann schon aufgesperrt gehabt und habe einfach gemerkt, dass irgendwas an dem Business komplett im Argen ist, weil wir als Sketchup müssen bei den großen Brands so dreiviertel Jahr vorher bestellen. Also das so funktioniert, dieses klassische Retail-Business. Wie es heute funktioniert, weiß ich ehrlicherweise nicht, aber kann man nicht vorstellen, dass das so viel verändert hat. Und das heißt, du unterschreibst dann Vertrag so 9 Monate, bevor du, also du weißt nicht, was in 9 Monaten passiert. Hast einen guten Sommer, hast einen schlechten Sommer. Musst aber trotzdem Boardshorts und Bikinis und solche Dinge dann vorbestellen. Und du unterschreibst den Vertrag, dass du die Ware abnehmen wirst. Das heißt, die große Brand weiß genau, was sie produzieren muss. Und mein Bruder war dann in der Zeit eben dann nur im Großhandel. Deswegen hat er einen Sketchup verlassen. Und da habe ich halt dann auch noch die Seite der Medaille gesehen und habe einfach gesehen, wie der Großhandel funktioniert und wie das mit Agenten und so funktioniert, was da an Marge drinnen ist. Und irgendwie habe ich dann einmal zum Rechnen angefangen und gedacht, hey, das geht irgendwie nicht aus. Der Produzent, wie man es sehr oft in Berichte sieht, verhungert quasi. Und auf der anderen Seite bin ich als Sketchup, der mehr oder weniger 100% vom Risiko tragt, weil ich ja 9 Monate vorher den Vertrag unterschreibe. Und in der dazwischen geht sich das irgendwie aus, dass da gewisse Athleten Millionenverträge haben, fancy Showrooms und ja, whatever da alles so drinnen ist. Und haben gedacht, hey, irgendwie das passt nicht, also da muss man irgendwie was ändern. Und da mein Bruder eben den Großhandel gehabt hat, bin ich halt auch auf die Idee gekommen mit der eigenen Brand, weil er hat da hauptsächlich mit Brands zusammengearbeitet, die man bei uns nicht so kennt hat. Die aber vielleicht in Italien haben wir zum Beispiel eine Brand gehabt oder UK oder USA oder Südafrika groß waren, also es waren schon coole Brands, aber die hat bei mir in Everding keiner von meinen Kundinnen kennt, also die waren einfach nicht existent für die. Und dann habe ich die Brand ein paar Monate dazu gehängt und Anführungszeichen zu den anderen bekannten Marken und plötzlich war die Marken auch cool und sie haben es auch ganz normal gekauft. Und dann habe ich gedacht, hey, irgendwie, ja, ich verkaufe da irgendwelche fremden Marken, zu denen ich persönlich wenig Bezug habe. Ich meine, über den Großhandel hat man dann vielleicht wirklich teilweise zumindest die Leute von den Brands und so kennengelernt, aber ich wollte einfach nicht mehr mitspielen und habe mir einfach gedacht, es müsste eigentlich so leicht gehen, da was zu verändern, weil wenn ich das ganze Konstrukt in der Mitte weggib und ich die Marken bin, direkt mit der Produktion zusammenarbeite, dann müssten die ein schönes Geld mit mir verdienen und ich müsste noch immer wahrscheinlich mehr Geld verdienen als jetzt, weil ich einfach viel mehr Freiheiten habe. Ich habe einen Grund, wieso die Leute in meinen Job reinkommen, weil es ja die Marken exklusiv dort gibt. Und natürlich war das sehr blauäugig. Es war sehr, sehr schwierig, Marken aufzubauen. Wir haben viel, viel Fehler gemacht. Aber das war so die Grundidee. Und ich bin damals mit ca. 2000 Euro in die erste Kollektion investiert und habe einfach mal ausprobiert.
Mit dem Wissen, das du heute hast, was hättest du gerne von Anfang an anders gemacht?
Ich glaube, das, was am allerwichtigsten gewesen wäre, dass ich mehr mich mit dem Thema Branding und Design, also gerade bei den Prints auseinandergesetzt hätte, auch die Marke. Wenn man da wahrscheinlich 5.000 bis 10.000 Euro in Tank genommen hätte und einen saubereren Markenauftritt gemacht hätte und sich noch mehr Hintergrund überlegt hätte zu der Brand damals, dann hätte man vielleicht 2-3 Jahre an Arbeit ersparen können. Aber who knows? Aber das würde ich auf jeden Fall heute anders machen. Also ich würde viel genauer den Markt analysieren, diese Gruppen definieren, ein Brand dafür bauen. Aber es war halt auch gut, ich war halt jung und das, was ich gemacht habe, war halt 100% ehrlich. Also ich bin halt auch noch ehrlich, aber das war einfach das, auf was ich Bock gehabt habe. Und ich habe nicht irgendwelche Analysen angeschaut, nicht irgendwelche Zahlen, sondern das hat mir einfach taugt und dann habe ich das gemacht. Hat mir irgendein Thema gefallen, dann habe ich Design dazu gemacht. Also ja, aber natürlich, da hätte man einiges verbessern können.
Jetzt ist aber trotzdem nur ein Schritt von, okay, ich versuche mich in einen eigenen Brand oder bringe meine eigenen Produkte auf den Markt zum, ich gehe die Extrameile, gehe zu den produzierenden Unternehmen, möchte, dass da faire Arbeitsbedingungen herrschen und Nachhaltigkeit. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, also am Anfang war es einfach so, dass wir mit sehr viel Druckereien zusammengearbeitet haben, die dann auf T-Shirts gedruckt haben. Und da habe ich halt dann, ich habe immer versucht, diese Geschichte zu erzählen, dass wir das besser machen als die anderen Brands. Und dann habe ich mich aber da auf die Zertifikate verlassen müssen. Nur auf die Zertifikate, weil ich einfach keine Chance gehabt habe, dass ich jetzt mal geschwind nach Bangladesch oder Vietnam oder Indien fliege, um mir das anzuschauen, wie das damals produziert worden ist am Anfang. Und dann habe ich gesagt, hey, ich möchte eigentlich wissen, wer das produziert und wie das funktioniert. Und auch wir als Brand wollten uns einfach auch noch mehr ausleben, weil so nehme ich einfach ein bestehendes T-Shirt, druck was drauf. Also gibt es nichts dagegen einzuwenden, aber manchmal möchte man halt vielleicht einfach einmal ein blaues T-Shirt mit einem roten Ärmel machen und solche Dinge. Und da habe ich gemerkt, hey, ich will eigentlich, also zum einen interessiert mich das Produktionsthema. Ich finde es immer extrem spannend zu sehen, wie Dinge entstehen. Also das hat mich schon immer fasziniert. Und dann habe ich einfach gesucht, wer da so produzieren könnte. Und dann habe ich wirklich, es war ein großer, großer Zufall, dass ich damals dann den Gerhard kennengelernt habe über viele, viele Ecken. Das ist ein Oberösterreicher, der seit, glaube ich, 30 oder 40 Jahren mittlerweile in Portugal lebt. Und der mir da einfach die ersten Kontakte dann gelegt hat. Und ich bezeichne ihn heute als meinen portugiesischen Onkel. Wir hören uns halbwegs regelmäßig. Auch heute haben wir wieder telefoniert. Und ja, das ist natürlich schon ein großer Vorteil dann gewesen, da einen an der Hand zu haben. Und für mich war das auch ein Riesenglück, dass ich in Portugal gelandet bin. Heute ist, glaube ich, für viele kleine Brands gar keine Frage mehr, in welcher Land das gehen, wenn es um Fashion-Produktion geht, weil der Portugal einfach immer wieder genannt wird. Aber damals hat das kaum wer so richtig am Schirm gehabt, zumindest in meiner Bubble nicht. Und hat sich halt dann als glücklicher Zufall herausgestellt, dass ich quasi dort gelandet bin. Und ja, bin sehr, sehr happy.
Jetzt, dieser Podcast heißt ja Mission Future und gerade Nachhaltigkeit ist ja etwas, was ein riesengroßer Stein in diesem Architekturwunder quasi Zukunft sein sollte. Was macht ihr anders als andere Brands?
Ja, also wenn man jetzt einmal vom Gesamtmarkt ausgeht, dann sind wir allein durch den Fakt, dass wir fast ausschließlich Biobaumwolle oder recycelte Materialien verwenden, schon mal sehr, sehr viel nachhaltiger als der Branchenstandard. Und wir versuchen halt dann, dass wir wirklich jeden einzelnen Produzenten oder Produzentin, mit der wir zusammenarbeiten, persönlich kennen, dass wir wirklich verstehen, wie es denen geht und wie man denen auch helfen kann. Wir bauen zum Beispiel gerade eine Softwarelösung für unsere ProduktionspartnerInnen, weil dort einfach bei kleinen Betrieben oft kein Geld oder Verständnis für diese Themen da ist. Und das hilft einfach extrem. Also man wird ja in dem Business oft überrannt von Innovation, aber das musst du halt auch leisten können. Und ja, also für uns spricht einfach das, dass man, sag ich mal, wir arbeiten mit Hausverstand. Also wir haben zum Beispiel einmal auch ein T-Shirt vom Zoll in China zurückgeholt. Wir haben eine Zeit lang in die ganze Welt verschickt, sind eh kaum Bestellungen außer von der EU einer gekommen. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel, wie wir einfach funktionieren. Und da hat jemand aus China T-Shirts bestellt, die hat auch bezahlt. Und die haben wir dem geschickt. Und dann hat sie über einen Paketdienst der chinesische Zoll bei uns gemeldet, dass eben der Empfänger nicht bereit ist, den Zoll zu bezahlen. Und dann war die Alternative, also die Option war, entweder es wird zurückgeschickt auf unsere Kosten, was höher war als der Warenwert, oder die Ware wird vernichtet. Und natürlich haben wir die Ware zurückgeholt. Also für uns geht es einfach darum, dass man mit den Ressourcen, die wir haben, vernünftig umgehen kann und das nie auf Kosten von anderen. Also wir haben einfach einen extrem starken Stakeholder-Ansatz und versuchen wirklich jeden in der Kette mitzudenken. Natürlich können wir es nicht immer jeden recht machen. Das spielt es nicht auf gut Deutsch. Aber wir versuchen wirklich langfristig zu denken und einfach zu schauen, wie können wir Dinge verändern, wie können wir die Bedingungen für jeden Einzelnen in der Kette einfach verbessern.
Woher kommt das?
Ja, ich glaube, das ist einfach das Werteset, was ich von daheim mitgekriegt habe. Vor allem mein Dad war immer sehr, sehr stark jemand, der anderen geholfen hat. Hat in der Eferdinger Region gibt's ja sehr viele Landwirte und dementsprechend gibt's auch viele SaisonarbeiterInnen. Und mein Dad war da schon bekannt dafür, dass er denen mit dem ganzen Papierkram, den die zu erledigen gehabt haben, geholfen hat. Also es war selten, dass er mal Wochen gegeben hat, wo niemand jetzt geleitet hat und gesagt, hey, ich brauche das und das und das. Und ich glaube, dass das, was wir da machen, sehr viel mit dem zu tun hat, dass man einfach mit den Bedingungen, die man selber hat, anderen hilft. Vor allem, wenn es so einfach geht. Weil ich denke mal, wir können ein super cooles Business aufbauen und wir können was Gutes tun. Es ist nicht so, natürlich ist es schwerer, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen muss, ja, wir sind eine NGO oder wir sind irgendein Konzern. Also unsere Vision ist, dass wir ein Netzwerk schaffen, das für 1000 Menschen in der EU einen fairen Arbeitsplatz schafft. Und ich glaube einfach dran, wir wollen da einer dieser Leuchttürme sein, wo es eh schon einige gibt, Gott sei Dank, die einfach zahlen, dass man nicht auf Kosten anderer Geld verdienen muss, sondern dass man auch als, sag ich, faires und sauberes Unternehmen Geld verdienen kann. Und genau das finde ich so spannend. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt in einer NGO glücklich werden würde, weil mir macht es auch Spaß, wirtschaften und sich Dinge zu überlegen, Strategien zu überlegen, wie kann man was besser verkaufen, aber nur um die richtigen Produkte zu vermarkten.
Wie war das bei dir, als du gesagt hast, ich schaue jetzt, dass ich Textile auch produziere, also Textilien produziere, dass ich da direkt an den Firmen, an den Produzenten dabei bin. Wie war da das Umfeld? Haben alle gesagt, Klaus, das ist die beste Idee, mach das? Oder hat es Gegenwind gegeben und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
Ja, wie soll ich sagen? Es war schon teilweise sehr, sehr schwierig. Also generell muss man sagen, 2012 bis wahrscheinlich Ende 2019 hätte man objektiv betrachtet schon sagen können, es war alles eine Schnapsidee. Also das war wirklich teilweise sehr, sehr tough. Und ja, nach Portugal zu gehen, mit den kleinen Bestellmengen, die wir damals gehabt haben, da wieder quasi das nächste Fassel aufzumachen, bevor man irgendwie Marketing und Vertrieb oder Branding wirklich im Griff hat. Das war vielleicht strategisch nicht die beste Entscheidung damals, aber ich habe einfach das gemacht, was ich für richtig gehalten habe und mich hat eben auch das Produktionsthema so stark interessiert, dass es mich da richtig hingezogen hat und ich habe dann auch Erasmus für JungunternehmerInnen gemacht, wo ich dann, glaube ich, innerhalb von einem Jahr 2 oder 3 Monate in Portugal war, also immer mit Unterbrechung, weil ich habe ja da schon ein Business gehabt, aber Ja, ich glaube, mein Umfeld war da immer supportive. Also ich habe eine große Familie, die da immer hinter mir gestanden ist. Natürlich hat man auch mal kritisiert, aber nicht in dem Umfang, was ich so teilweise von anderen her, sondern ja, es war immer cool, was ich gemacht habe. Und ich habe ja trotzdem den Skatejob noch lange so mitbetrieben. Von dem her war das ein bisschen abgefedert und ich habe dann auch mehr oder weniger nebenbei noch studiert. Hat auch vielleicht dem ein bisschen entgegengewirkt, damit man einfach sagt, ja, das ist halt ein Student oder der macht halt so sein Ding.
Side-Hustle sozusagen.
Genau, ich glaube, es wäre was anders gewesen, wenn ich vorher einen guten Job gehabt hätte und dann das gemacht hätte. Und deswegen kann ich auch jedem nur raten, dass man bald einmal so eine Erfahrung machen sollte von der Selbstständigkeit und so. Weil ich schon, also ich kann mir das schon vorstellen, dass das teilweise ziemlich harter Umstieg ist von irgendeinem vielleicht sogar sechsstelligen Jahresgehalt auf 2, 3, 5, 7 Jahre, wie es bei mir war, sehr, sehr viel finanziellen Verzicht. Also das muss man dann wirklich wollen und auch das große Ganze immer sehen. Also ich glaube, das, keine Ahnung, ob ich den Sprung geschafft hätte, weil ich kriege ja immer wieder zum Hören, dass das sehr beeindruckend ist und so. Und ich habe es halt auch gar nicht anders kennt.
Jetzt ist es ja in der Zukunft wahrscheinlich, also bei der Zukunft wahrscheinlich genauso wie bei einem Unternehmen zu starten, und zwar, dass man nicht von heute auf morgen sieht, wir sind am richtigen Weg, sondern man macht eine Entscheidung und man muss halt schauen, okay, wie komme ich denn wirklich an den Punkt? Wie komme ich an mein Ziel? Hast du da für unsere ZuhörerInnen, für die Mission Future Crew einen Tipp, um durchzuhalten?
Ja, ich glaube, eine starke Vision lässt dich einfach durchhalten. Also wenn du dran glaubst, was du da vorhast, also du musst eine gute Vision entwickeln und dann selber auch dran glauben. Und da habe ich gerade ein Buch gelesen, vom Arnold Schwarzenegger, Be Useful. Und das hat mich gerade nur mehr extrem motiviert, nur konkreter auch an dieser Vision zu arbeiten, weil er sagt halt, dass mein Arnold Schwarzenegger habe ich vorher gar nicht so im Detail gekannt, bis vor ein paar Monaten. Und jetzt bin ich quasi beim zweiten Buch schon von ihm und finde es einfach extrem beeindruckend, wie man aus dem Nichts in einem Leben drei Karrieren machen kann. Zuerst das Bodybuilder, dann als Schauspieler und dann als Governor in der Politik in Amerika so erfolgreich zu sein. Und er sagt einfach, er hat dieses Talent schon sehr früh gehabt, dass er sich ganz konkret seine Ziele visualisieren hat können. Der hat gesagt, er hat den Sand auf seinen Zehen schon gespürt in Kalifornien und hat aber noch nie das Meer gesehen vorher. War noch nie an einem Sandstrand. Und es war dann eh komplett anders, als er sich vorgestellt hat, aber diese Vorstellung, diese Klarheit zum haben, bringt einen einfach gerade über diese schwierigen Zeiten drüber. Und was ich auch sehr spannend gefunden habe, wo ich mich auch wiederfinde, ist das, viele Leute haben eben so einen Plan B oder vielleicht sogar einen Plan C. Und der Arnold schreibt so in seinem Buch, dass man dadurch selber zu so einem Naysayer von seiner eigenen Vision wird. Weil wenn man einen Plan B hat, dann glaubt man nicht wirklich an Plan A, sondern dann untergräbt man sich eigentlich selber schon. Und natürlich würde ich jetzt nicht sagen, hey, vergesst eure Sicherheitsnetze und so, aber ich finde den Gedanken sehr, sehr spannend und ich glaube, wenn man sich wirklich einmal im Detail mit seiner Vision oder seiner Zukunft auseinandersetzt, dann schaut das wahrscheinlich später gar nicht mehr so aus, wie man es vielleicht so mal im Kopf gehabt hat. Und dadurch kann man das einfach schärfen und kann sich dann wirklich auch vorbereiten im Kopf schon auf konkrete Hindernisse.
Wo ist deine Vision? Wo soll es hingehen? Du hast ja gesagt, 1000 Arbeitsplätze in der EU,
Genau.
also 1000 Menschen, 1000 Familien,
Ja.
die durch euch faire Arbeitsbedingungen haben. Gibt es da noch was?
Ja, also ich habe das eben gerade das Buch gelesen und das sehr genau für mich selber runtergebrochen, wie das ausschauen sollte. Aber diese 1000 sind für mich ein sehr, sehr guter Anker. Da weiß ich genau, wo es da hingehen sollte. Und auf der anderen Seite ist 1000 für mich auch nicht nur eine Zahl, sondern das heißt einfach irgendwo viel. Das heißt einfach so, das ist eine Zahl, das kann man sich noch vorstellen. Also ich habe mir auch schon ganz bewusst Betriebe angeschaut, die 1000 MitarbeiterInnen haben. Wobei ich auch sagen möchte, also die 1000 sind quasi dann in unserem Produktionsnetzwerk. Das heißt, das sind nicht 1000 das Merch-MitarbeiterInnen. Aber mit diesen 1000 heißt es einfach, das ist mehr als 50. Und vielleicht sind es einmal 600, vielleicht sind es einmal 800, vielleicht sind es einmal 5000. Aber das sollte uns einfach daran erinnern, dass wir eben als Leuchtturm für eine neue Wirtschaft agieren sollen. Ich möchte selbst ein Beispielunternehmen werden, so wie es aus meiner Sicht Zotter zum Beispiel ist, Sonnentor in dieser Kategorie, für mich auch Biofachleitner aus Everding, sehr, sehr beeindruckend, wie die das geschafft haben und sehr viel zum Beispiel zum Thema Lebensmittelverschwendung mit der Biokiste beitragen. Und deswegen, ja, brauche ich da rundherum. Also, und ich finde genau das so stark, wenn man eine Vision hat, die, wenn ich da jetzt 2-3 Seiten vorlesen müsste, damit du es verstehst, kann das auch gut sein. Aber ich finde genau das so gut, dass wir das sehr bald geschafft haben, zum Überbrechen, was wir eigentlich wollen. Und diese 1000 Arbeitsplätze wollen wir durch nachhaltige Produkte schaffen. Also das ist auch noch ganz, ganz wichtig. Wir wollen dann nicht plötzlich anfangen, dass wir, weiß ich nicht, ich sage jetzt nichts, da kann ich mir nur kann ich mich nur verbrennen. Aber genau, wir wollen ganz bewusst eben den Fokus auf Produkte schaffen, die so nachhaltig sind, dass sie quasi die Ressourcen wieder erholen können.
Wenn du sagst oder sagen müsstest, das Merch oder das T-Shirt KR1015 stellt sich vor, Wie würde das sprechen? Was würde das sagen?
Ja, das ist eine spannende Aufgabe. Das T-Shirt würde auf jeden Fall sagen, dass es sehr bequem ist, gut geschnitten, ein guter Begleiter, auch für dein ganzes Team. Und dass einfach eine gewisse Positivität ausstreut, weil wir wollen nachhaltige Produkte zugänglich machen, indem was wir dann, das heißt, vernünftige Preise, aber auch konkurrenzfähige Services. Das war ja lang so bei dieser, nennen Sie es einmal Bio-Bewegung, dass oft die Produkte ein bisschen eingestaubt waren, dass es oft vom Zugang her schwierig war. Also man hat irgendwelche Dinge schon online bestellen können und dort hat man noch hinfahren müssen. Und das ist uns eben auch wichtig und das Produkt sollte genau für das stehen, dass es, ohne dass es schwer ist, kannst du ganz einfach das Richtige machen. Und ja, also deswegen auch unser Stakeholder-Ansatz, dass eben wir versuchen, die ganze Kette mitzudenken. Und wir sind noch weit nicht dort. Also Nachhaltigkeit ist auch für uns eine Reise. Wir machen, glaube ich, schon sehr viel richtig, aber es gibt da noch genug zu tun. Und dafür sollen auch unsere Produkte stehen. Aber natürlich, wenn du das T-Shirt so siehst und da vielleicht nur den Print wegdenkst, dann kannst du jetzt kaum unterscheiden von einem normalen T-Shirt, das vielleicht aus irgendeinem Sweatshop in Asien kommt. Aber genau um das geht es bei dem Ganzen, dass Nachhaltigkeit auf der Konsumentinnenseite ja sehr, sehr viel damit zu tun hat, dass ich mich damit auseinandersetze. Und es gibt diesen Spruch, so der Kassenbeleg von heute entscheidet über die Zukunft von morgen. Das heißt, jede kleine Kaufentscheidung beeinflusst einfach die Welt, in der wir leben. Und der kleinere Kaufbeleg vielleicht weniger als der große, aber jeder tut es irgendwo. Und deswegen möchte ich einfach alle dazu aufrufen, nochmal zu checken, wie man ihr Geld ausgibt. Und manchmal muss man auch vielleicht gar nichts Neues kaufen.
Du hast jetzt zuerst noch kurz über Optimismus gesprochen und da möchte ich noch einhaken. Wie wichtig, denkst du, ist Optimismus für unsere Zukunft?
Ich glaube, Optimismus ist extrem wichtig. Gerade, also für mich ist das Thema Klima, Klimawandel, Umwelt einfach sehr stark und auch sehr präsent. Ich meine, jeder lebt in seiner eigenen Bubble. Das heißt, das können die Social Media Apps natürlich sehr, sehr gut, dass die da darin festhalten. Und genau deswegen finde ich es so wichtig, wir sollten viel positiver über die Zukunft sprechen, weil ich glaube, wir haben fantastische Möglichkeiten. Wir sind an einem Punkt in der Menschheitsgeschichte, wo es, glaube ich, noch nie so viel oder so wenig Armut gegeben hat, Hungersnot und so weiter. Auch wenn das auf der anderen Seite natürlich sehr, sehr traurig ist, dass es überhaupt noch gibt, das haben wir uns schon stark verbessert. Und wir sollten viel mehr positiv drüber nachdenken, wie wir was verbessern können. Und ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit für viele, wann das Thema Nachhaltigkeit kommt, dass das gleich mit so einer gewissen Schwere immer erzählt wird und über die negativen Dinge, auch wie ich heute vielleicht das ein oder andere Mal ein schwierigeres Beispiel gebracht habe. Und ich glaube, das ist die große Kraft. Also Optimismus hat viel mehr Kraft, etwas zu bewegen, als wenn man einfach sagen, hey, eigentlich können wir eh nichts mehr tun und jetzt ist es auch schon wurscht und kein Freiz mehr, sondern wir müssen positiv nach vorne schauen. Ich glaube nur immer, auch wenn die Statistiken immer schwieriger für uns werden, glaube ich nur immer, daraus mal Lösungen finden werden. Und ja, ich glaube, es geht nur über starke Innovation, aber auch durch Bewusstsein von uns, von der Gesellschaft. Wir müssen vielen Dingen umdenken. Und ja, da lade ich jeden dazu ein, positiv mit Optimismus einmal drüber nachzudenken, was er sie vielleicht im Alltag machen kann, damit vielleicht auch der Nächste oder das Gegenüber mit Optimismus in den Tag starten oder den Tag beenden kann.
Super. Lieber Klaus, herzlichen Dank. Wir sind schon am Ende unserer Folge angelangt und da habe ich immer so kleine Blitzlichter. Also ich stelle da eine Frage und da kommt eine schnelle, kurze Antwort. Passt das für dich?
Ja.
Stell dir vor, die Zukunft schickt dir eine Sprachnachricht. Was möchtest du, dass da drinnen an dich gerichtet ist?
Dass wir in irgendeiner Form den Klimawandel umgekehrt haben und dass sich vielleicht die geopolitische Lage auch wieder ein bisschen beruhigt hat.
Wenn du ein Skill für die Zukunft benennen müsstest, wo sollten wir heute investieren, damit wir das dann für uns erarbeitet haben?
Kritisches Denken.
Was hilft uns das?
Ich glaube, wir sind an einem Punkt angelangt, wo man sehr Social Media gesteuert teilweise werden und es sehr einfach wird, teilweise große Entscheidungen wie zum Beispiel eine US-Wahl mit den richtigen Ads zu beeinflussen oder mit den richtigen Videos, müssen gar keine Ads sein. Und ich würde mir da, also weil Social Media schafft heute Realität bei vielen Menschen und wenn ich mir da selbst in meinem Umfeld anschaue, was da gewisse Menschen für Meinungen plötzlich haben in einer Diskussion, dann kommt es aus irgendwelchen Videos, die halt ja so aufbereitet sind, wie man es vielleicht von einem guten Journalisten, Journalistin nicht bekommen würde. Und deswegen halte ich das für sehr, sehr wichtig.
Wenn du diesem Gespräch, das wir heute hier geführt haben, einen Hashtag geben müsstest, weil wir schon bei Social Media sind, was wäre das für einer?
Hashtag Optimismus für Nachhaltigkeit.
Großartig. Und darum wird die Zukunft wunderbar?
Ja, weil wir sie selbst gestalten können.
Lieber Klaus, herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Liebe Mission Future Crew, danke wieder fürs Einschalten. Ich habe noch ein kleines Geschenk für dich und zwar ist es ein Special Edition Mission Future Crew Armband. Das heißt, willkommen, du bist jetzt mit dabei. Und die letzten Worte dieser Folge gehören dir. Was möchtest du der Mission Future Crew jetzt noch mitteilen?
Ja, danke fürs Zuhören. Jeder, der sich zum Thema nachhaltige Produktion austauschen möchte, kommt gerne auf mich zu. Schön, dass euch das Thema Zukunft und Optimismus interessiert und macht's weiter so.
Danke, dass du auch heute bis zum Schluss mit dabei bist. Teile gerne als Mission Future Crewmitglied diese Folge, schick sie weiter, drück die Glocke bei Spotify und gib uns 10 Sterne. Lassen wir gemeinsam die Zukunft in den schönsten Farben erblühen und dazu brauchen wir dich, denn die Zukunft beginnt mit dir. Bis zum nächsten Mal.